Herzlich willkommen im kleinen Saal, dem monatlichen Kinomagazin aus und für Hannover hier auf Leibniz FM. Wir haben Winter, kann man sagen. Es wird sehr kalt. Die Wintersaison bedeutet aber auch, dass wir wieder Festivalsaison haben. Und gerade im Raum Niedersachsen gab es da sehr viel zu holen und sehr viel zu berichten. Wir haben eine Menge an Berichten von den niedersächsischen Filmfestivals. Das Filmfest Braunschweig war jetzt gerade, das Up and Coming hier in Hannover und das Perlen auch in Hannover. Und davon wollen wir euch was erzählen. Wir, das sind
Linus, hallo.
Und Clara, hi, willkommen.
Und ich, Jonas, ich bin auch die Sendeverantwortliche. Doch bevor wir uns auf die großen Filmfestivals dieser Welt begeben, bleiben wir noch ein bisschen im gemütlichen kleinen Saal und stellen euch unsere persönlichen Kinotipps für den Dezember vor. Was habt ihr da so mitgebracht, Linus?
Ich habe da In the Mouth of Madness von John Carpenter mitgebracht. Den könnt ihr nämlich am 2. Dezember um 21 Uhr im Koki sehen und ich würde euch das wahnsinnig empfehlen. Das ist eine eher später John Carpenter von 1994, aber ein nicht zu unterschätzender. Also die meisten haben ja eher so die Ansicht, dass es bei Carpenter mit den guten Filmen Ende der 80er Jahre dann vorbei war. Aber die Qualität hat er noch weit in die 90er fortgesetzt. In The Mouth of Madness ist so eine Art Lovecraft und Stephen King Melange. Ein ganz, ganz toller Film, hat so sehr viele Anleihen vom 90er Jahre Twist-Kino und der ist ein wirklich großer Genuss, vor allem, also umso weniger man darüber weiß, umso besser. Und ich würde allen empfehlen, da am Koki am 2. Dezember um 21 Uhr die Gelegenheit zu nutzen, den nachzuholen oder nochmal zu schauen. Ich werde auf jeden Fall da sein.
Ja, den hatte ich auch schon länger auf dem Schirm, aber noch nicht gesehen. Ich mag das Frühwerk von Carpenter sehr, sehr, sehr gerne. Hab da auf jeden Fall noch viel aufzuholen und werde das trotzdem nicht machen können. An dem Tag habe ich keine Zeit, schade.
Naja, gut.
Aber an dem Tag, an dem ich Zeit habe, das ist der 13.12. 1312, da findet nämlich Mann, wir haben echt Frösche irgendwie im Hals. Naja, das ist halt die Erkältungssaison, ne? Naja, am 13.12. im Kino im Sprengel gibt's um 20 Uhr Bad Lieutenant von Abel Ferrara aus dem Jahre 92 mit einem wirklich widerwärtigen Harvey Keitel in der Hauptrolle, der einen abgehalfterten und korrupten Cop spielt, der schlimmer nicht in einem Buche stehen könnte. Der bewegt sich durch ein mindestens genauso dreckiges und widerwärtiges New York, das mindestens genauso korrumpiert ist wie er. Und tut Dinge, die ein böser Cop nun mal tut. Er verhält sich übergriffig, er konsumiert viel zu viele Drogen, verkauft auf welche, tickt. Und er ist auf der Suche nach Absolution. Aber wie erreicht man die? Naja, da bietet es sich an, dass gerade eine Nonne vergewaltigt wurde und die Kirche ein Kopfgeld auf den Vergewaltiger, auf den Täter ausgesetzt hat. Da denkt sich der Cop doch perfekt, super, hier kann ich ein bisschen Geld absacken, meine Schulden abbezahlen und bekomme auch noch quasi die Erlösung, nach der ich mich immer sehne. Ferrara hat sich in seinem Werk häufig irgendwie mit katholischer Erlösungstheologie auseinandergesetzt und ist selbst auch New Yorker und ist in diesem sehr dreckigen, gefährlichen New York der 70er, 80er Jahre auch groß geworden. Es ist ein sehr authentischer, haptischer Film, der Taxi Driver wirklich alt aussehen lässt. Also die dreckigere, düstere, ich habe das Wort dreckig jetzt so oft gesagt.
Aber so ist es einfach.
Er ist schmierig, dreckig. Ja, genau, so ist er einfach. Er ist bad, the bad Lieutenant. Der Film nicht allerdings. Clara, was hast du dabei?
Ich habe ein Geschenk vom Koki dabei, was etwas frühzeitig eintreffen wird. Nämlich am 4.12. bekommen wir vom Koki ein absolutes Highlight-Double-Feature, nämlich Außer Atem von Jean-Luc Godard von 1960 und danach läuft das Remake von 1983 Atemlos von Jim McBride. Genau, da muss man hin. Also das kann einfach nur gut werden. Genau, es startet um 18 Uhr, startet Außer Atem und dann um 20.15 Uhr kommt dann das Remake. Hingehen. Also das kommt nie wieder, würde ich fast sagen.
Ein Film, der mir auch den Atem geraubt hat, den konnte man jetzt auf dem Up and Coming in Hannover sehen. Und wir hatten das große Glück, mit den beiden Filmemacherinnen zu reden, die den gemacht haben. Das war einmal Jette Müller und Clara Wignadek, die witzigerweise auch gerade neben mir sitzt. Ich habe das Interview allerdings nicht geführt, das warst du, Linus.
Ja, ganz genau.
Du konntest den Film auf dem Up-and-Coming sehen und wow, hast mit diesen beiden talentierten jungen Frauen geredet.
Stop it. Yeah. Stop it.
Und genau, deswegen wechselt Clara jetzt quasi mal so die Rolle hinter dem Mikrofon und begibt sich jetzt in die der Interviewten. Und ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein ins Interview. So, ich sitze hier mit Jette Müller und mit Clara Wignanek und euer Film ist ja gerade beim Up-and-Coming-Festival in dem Kurzfilmprogramm gelaufen. Der Film heißt Pressure. Ich war total überrascht von der Organisation und von dem hohen Professionalitätsgrad des Festivals. Es hat im kommunalen Kino stattgefunden, es gibt roten Teppich, es gibt Wegweiser, es gab einen Kiosk. Das hat mich erstmal sehr, sehr überzeugt. Ich fand das sehr professionell aufgezogen. Wie war das für euch, mittendrin zu sein?
Ich hatte ja das Privileg, dass mir dann als filmschaffende Person auch noch angeboten wurde, jetzt bei ein paar mehr Workshops, die teilweise halt nur für die Leute, die dort Filme eingereicht haben, mitzumachen. Dementsprechend habe ich halt schon auch vor der Eröffnungsfeier da sein können. Und also es ist wirklich mit ganz viel Herz gemacht, mit ganz viel Liebe. Die wollen wirklich junge Filmschaffende fördern und das merkt man auch, die brennen dafür. Ich bin zum ersten Mal dabei und finde es super und fühle mich da super gut aufgehoben.
Da kann ich auch nur zustimmen. Was ich an dem Up-and-Coming total spannend finde, ist, wie einfach man ins Gespräch kommt. Unser Film lief, wir gehen raus, mehrere Leute haben uns angesprochen. Und dann einfach so über eine gemeinsame Leidenschaft ins Gespräch zu kommen, fand ich total toll. Und ja, ich habe mich sehr willkommen gefühlt und sehr, sehr umarmt, muss ich sagen.
Dass ihr schnell mit Leuten ins Gespräch gekommen seid, liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es leicht ist, sich zu eurem Film so in Beziehung zu setzen, weil er sich mit einem Thema beschäftigt, also mit dem Druck quasi, den man mit dem einsetzenden Erwachsenenalter so empfindet, also plötzlich Angst vor der Post, vor dem Briefkasten zu haben, weil da eigentlich nur noch schlechte Nachrichten rauskommen, sich für Pfade und Wege und Richtungen im eigenen Leben plötzlich vollständig selber entscheiden zu müssen und so simple organisatorische Sachen wie Arzttermine plötzlich völlig in der eigenen Hand zu haben, das ist ja etwas sehr Universelles. Also alle, die eine Adoleszenz durchlaufen, haben irgendwann eine Variante dieses Gefühls. Also meint ihr auch, weil das Thema so universell ist, ist das Feedback so stark?
Unter anderem ja, also jetzt in dem Fall war es halt so, es laufen halt viele Filmschaffende auf dem Festival rum, die dich dann natürlich in erster Linie erstmal ansprechen wegen den Bildern zum Beispiel, weil sie ja selber eher einen Bezug vielleicht dazu haben. Aber wir haben uns auch mit ein paar Leuten unterhalten, die halt nicht in der Filmbranche sind, die dann halt wirklich auf dieses Thema angesprochen haben. Und ich glaube, was einfach wirklich geholfen hat, war, dass als ich Clara halt gesagt habe, ey, ich brauche dich, um da den Text zu schreiben, weil ich bin im Schreiben sehr schlecht. Ich kann eher in Bildern denken. Und das Thema wird es. Und wir haben uns wirklich einen Abend zusammengesetzt, Essen bestellt und einfach nur gequatscht. Und sie hat so nebenbei Stichpunkte runtergetippt, bevor der Text dann so schön geschrieben wurde. Und wir wollten halt auch nichts verstecken. So, wir sind auch offen darüber, dass die ganzen Sachen, die dort passieren, auf Erfahrungen, auf eigenen Gedanken beruhen. Und dass wir es einfach genauso zeigen wollten, wie es ist und jetzt nicht so, ja und ja, okay, dann hast du vielleicht mal eine Panikattacke, aber das geht vorbei. So, nein, es ist scheiße und man fühlt sich, als würde man gleich ertrinken.
Ich muss halt auch von meiner Perspektive aus sagen, ich habe mich da in dem Text der Kunst wegen sehr nackig gemacht. Also da sind Bilder drin versteckt in dem Text. Es fühlt sich so an, als würde man einen dumpfen Flock durch meinen Körper rammen. Das ist ein Gefühl, was ich als Jugendliche wirklich gespürt habe und ganz, ganz, ganz lange nicht zuordnen konnte und dachte, was stimmt mit mir denn nicht? Wie kriege ich diesen Schmerz weg, der offensichtlich keine physische Wunde als Ursache hat? Und da wusste ich halt noch nicht, dass das ja Depressionen sind. Und es ist unglaublich toll und eine wirklich unglaublich tolle Erfahrung zu merken, wenn du dich mit deiner Kunst ja ausziehst und dein Innerstes präsentierst und dann so viel Zuspruch zu bekommen und so tolles Feedback zu bekommen, vielleicht ist das so ein bisschen, warum wir dann auch ins Gespräch gekommen sind, weil Leute diese gleichen Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht nicht in Worte fassen konnten und dann hören sie es und sehen sie es auf der Leinwand und merken, okay, ich bin nicht alleine und vielleicht kommen da einfach so ein paar Sachen zusammen, ja.
Wollt ihr nochmal zusammenarbeiten? Gibt es da, ich will nicht sagen Pressure 2 sozusagen, aber
wird es da noch weitere Zusammenarbeit geben? Und was nehmt ihr aus dieser kurzen Produktionszeit mit, was ihr jetzt in einer vielleicht einer längeren Produktionszeit nochmal anders umsetzen würdet?
Clara ist meine beste Freundin. Sie kann mich lesen wie ein Buch, ich sie auch. Und wir haben jetzt schon wieder ein nächstes Drehbuch fertig, haben gerade Förderung beantragt. Nächstes Jahr im Sommer wollen wir unseren nächsten Kurzfilm zusammen produzieren.
Ich glaube, was ich aus Pressure gelernt habe, es war alles auf die letzte Minute, es war alles sehr gestaucht, aber ich kann einfach sagen, wir sind unbesiegbar. Also, gib mir einen Grund, 2 Stunden vor Shootbeginn, warum es nicht stattfinden sollte und fight me. Also immer wieder gerne, ruf mich an, sag mir, wir drehen in 3 Tagen und ich bin da. Also jederzeit.
Dito.
Das klingt fantastisch, super. Ich bin sehr gespannt. Dann vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dann sprechen wir uns spätestens, wenn das nächste Projekt fertig ist.
Hoffentlich.
Gerne. Schön, dass wir da sein konnten.
Ja.
Hey, welcome back. Ihr hört den kleinen Saal auf Leibniz FM.
So schnell spricht man sich auch schon wieder. Hallo Clara.
Hi.
Genau, und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns aus Hannover nach Braunschweig. Zum 39. Mal, und ich glaube, es war mein 7. Ausflug dahin. Aber viele Wege führen ja nach Braunschweig, wie das geflügelte Wort sagt. Was hat euch dieses Jahr in unsere schöne Zwillingsstadt getrieben?
Nee, das bleibt drin.
Ja, natürlich bleibt das drin. Warum denn auch nicht?
Nee, klar.
Braunschweig.
Unser geliebter Nachbar, die kleine Schwester Hannovers.
Wir müssen ja auch sagen, dass wir filmfestivaltechnisch schon im Schatten Braunschweigs stehen.
Das muss also, man wirklich sagen, ja.
Wir haben das Perlen, ja, wir haben das Up and Coming und auch das Bräuhern jetzt seit 2 Jahren, aber sonst stinken wir ab, muss man sagen. Braunschweig ist schon klasse. Ich mag es echt gerne, deswegen gehe ich da, bin beruflich immer hingegangen, jetzt als Gast. Ja, was hat euch nach Braunschweig geführt, Clara?
Alpha. Punkt.
Ja. Same.
Ja, also ich wollte unbedingt Alpha von Giulio Ducournau sehen und hatte mir erst gedacht, gut, dann fahre ich irgendwie Freitag hin. Und dann ist das einfach so ein bisschen gewachsen. Dann dachte ich so, gut, dann gucke ich irgendwie, dass ich den Freitag voll ballere mit Filmen und doch ein bisschen die Festival-Erfahrung habe. Und dann dachte ich so, komm, irgendein Hotel wird es doch irgendwie geben. Und dann habe ich Unterschlupf gefunden und dann habe ich auch noch den Samstag voll gemacht. Es war sehr schön, mal wieder 2 Tage lang Festivalluft schnuppern. War sehr schön.
Für mich war es leider nur der eine Tag. Anders als die Bonzen hier im Team, konnte ich mir keinen Hotel leisten. Ich war nur eine Nacht da.
Eat the rich.
Eat Clara.
Ihr habt das Zimmer nicht gesehen, ihr habt das Frühstück nicht probiert. Kleine Brötchen backen.
Okay. Kleine Brötchen backen. Na gut. Linus, du bist die ganze Woche da gewesen dieses Jahr.
Ich hab,
bist du bescheuert?
Ich habe den Psychosen-Run gemacht durchs Festival und war von Dienstag bis Sonntagabend da. Ich habe in der Zeit so viel gesehen, wie mir zeitlich möglich war. Von den ursprünglich geplanten 31 Filmen in meinem Kalender habe ich dann allerdings nur 30 gesehen. Der Argento im Spätprogramm im At Midnight ist mir dann noch durch die Finger gegangen, aber ansonsten habe ich tatsächlich meinen kompletten Plan umsetzen können und im Schnitt 5 Filme pro Festivaltag gesehen. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich das so gemaxt habe, aber ich bereue nichts. Ich bereue mich.
Du bist einfach zu krass. Zu krass,
das schafft
einfach.
Man nur mit Energy Drink und wirklich massiven
psychischen Problemen.
Ja, schon. Ja. Darf ich das so sagen?
Na gut. Ja, absolut. Also okay. Es ist ja die Wahrheit. Es ist die Frage, wann wird es pathologisch? Gucken wir nächstes Jahr nochmal.
Ich wünschte, ich hätte es auch machen können. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Aber die restliche Woche war einfach so voll für mich, dass ich es echt nicht geschafft habe. Ich nehme sonst immer ganz gerne die Sound-on-Screen-Rubrik mit, aber ich habe Alpha gesehen. Gott sei Dank, den Film musste ich mir anschauen. Mhm. An meinem ersten Festivaltag und einzigen Festivaltag, dem Freitag, bin ich aber tatsächlich auch Gast gewesen. Ich bin in der Studentensektion gewesen, die organisiert wird von Encourage jetzt seit 2 Jahren, die eben so eine Vernetzungsplattform für junge Filmschaffende sind. Und die kuratieren jetzt eben, wie gesagt, seit 2 Jahren da auch das Studierendenprogramm im Braunschweig. Es wurde jetzt leider verlegt vom Astor, wo es im letzten Jahr stattfand. Also es gab wirklich eine fette Leinwand. Und da als Studi oder junger Filmemacher, da seine Filme zu sehen, das war wirklich klasse. Jetzt haben sie es wieder in den Roten Saal verlegt, von dem wir wirklich alle nicht so wirklich Fans sind. Mhm. Ganz klein, sehr rudimentäre Leinwand. Naja, das war halb so schön. Schön war es, die Filme zu zeigen und auch die Filme von den anderen Studierenden zu sehen und sich mit denen ein bisschen auszutauschen. Naja, und im Endeffekt lief das dann auch darauf hinaus, dass ich eben nur einen Film, einen Studierenden-Filmblock mit Kurzfilmen gesehen habe und Alpha. Was habt ihr denn so gesehen? Clara, was war deine Highlights vielleicht?
Ich kann ja vielleicht von meinem letzten Film berichten, den ich auf dem Filmfest Braunschweig gesehen habe, nämlich Sechs Wochenamt von Jacqueline Jansen. Ein Film, der sehr viel mit mir gemacht hat und allein schon dadurch erwähnungswürdig ist, weil er komplett ohne Filmförderung entstanden ist. Also der Film wurde abgelehnt von diversen Förderungen und die Regisseurin hat dann einfach separat von der Filmbranche Spenden zusammengesammelt, irgendwie 96.000. Und hat diesen Film gedreht und es geht um eine junge Frau, Lore, die die Beerdigung ihrer Mutter organisieren muss zu Beginn der Corona-Pandemie. Sie muss das eigentlich so gut wie alleine machen und einfach bestimmte Sachen weiß man einfach nicht oder also bestimmte Abläufe. Einerseits trauert man und andererseits muss man aber sehr bürokratische Entscheidungen treffen sich permanent im Hinterkopf fragen, hätte das meine Mutter gewollt, so die Farbe des Sarges, wie machen wir die Trauerfeier, wer muss das jetzt alles wissen, Traueranzeige und so weiter. Und da spielt natürlich auch mit rein, dass es zu Beginn der Corona-Pandemie ist und auch im Gespräch sind, wann trage ich eine Maske, Abstände, Frage nach Lockdowns und so weiter. Und das spielt vielleicht mit rein, aber auch viele Leute in ihrem Umfeld sind unglaublich taktlos und unsensibel. Vielleicht, weil sie es nicht besser wissen, weil sie auch gar nicht wissen, wie man jetzt am besten reagiert oder weil sie sich auch davon abkapseln wollen. Ich kann ja einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was dieser Film mit mir gemacht hat. Ich habe am Anfang sehr viel geweint. Dann hatte ich mich irgendwie auf den Tonus des Films eingestellt, konnte ihn zu Ende gucken, Licht ging an. Ich bin raus, bin vor die Tür, habe meine Mutter angerufen. Oh Gott, und habe gesagt, dass ich sie ganz, ganz doll lieb habe und dass sie bitte auch meinem Papa sagen soll, dass ich ihn ganz doll lieb habe. Und dann habe ich vorm Roten Saal geweint, im Regen. Ich kann es gar nicht so wirklich auf den Punkt bringen. Es ist ein unglaublich bewegender Film, der autobiografisch ist. Genau, das ist noch der ganz große Punkt. Die Filmemacherin verarbeitet hier das, was sie erlebt hat. Und ich finde, der Film ist ein unglaublich guter Beweis dafür, wenn man selber filmschaffende Person ist und man bewirbt sich auf Förderung, man möchte einen Film drehen und überall hagelt es Absagen, das heißt gar nichts. Ich empfehle den zu 100%. Und was ich noch gemacht habe, war gar kein Film, sondern ich war bei Sandra Hüller im Gespräch und ich war nur wenige Meter von Sandra Hüller entfernt.
Wow. Hat sie dich zum Tee eingeladen?
I wish. Und sie hat ganz viel erzählt und es war einfach, ich war ein bisschen starstruck, was soll ich sagen.
Okay. Das muss man vielleicht noch kurz erwähnen. Das Filmfest Braunschweig hat eben diesen Filmpreis, die Europa, der jedes Jahr verliehen wird. Es ist ein Schauspielpreis eigentlich fürs Lebenswerk, mehr oder weniger. Letztes Jahr ging der an Udo Kier und dieses Jahr eben an Sandra Hüller.
Genau. Einfach kurz und knapp. Sandra Hüller, sympathisch, geerdet, wahnsinnig witzig. Wir haben uns ein paar Ausschnitte aus ihrem Frühwerk angeguckt, aber auch aus aktuellen Filmen. Der Moderator, ich kann es nicht ganz erklären, wo es jetzt dran gelegen hat. Er hat zu Beginn keine einzige Frage gestellt, sondern immer nur sie gelobt und Monologe über ihre Arbeit gehalten. Und diverse Male musste Sandra Hüller nachfragen, soll ich was dazu erzählen? Das und ich denke mir das gerade nicht aus. Und am Ende hat er dann irgendwie, also die Kurve gekriegt und hat dann doch ein paar Fragen gestellt. Vielleicht war ihm das, hat er das zerdacht und es war ihm zu einfach jetzt hier. Es soll ja auch ein Gespräch sein, aber es gab kein Gespräch. Ja. Das war sehr schade. Und wenn dann mal Sandra Hüller länger geredet hat, hat sie wirklich, wirklich tolle Sachen gesagt zu dem Verhältnis von Film und Theater. Und ja, das habe ich sehr genossen. Die Form leider nicht so. Das war ein bisschen schade. Naja, aber gut. Ja.
Aus der Sandra Hüller-Retrospektive habe ich tatsächlich auch gar nichts gesehen, weil ich mich komplett bis auf die At Midnight-Reihe, auf den Wettbewerb und auf die Neuerscheinungen konzentriert habe. Ich würde einmal ganz schnell durchgehen durch die Sachen, die ich da am erwähnenswertesten fand. Ich habe einmal Bagger-Drama gesehen von Piet Baumgartner, ein schweizerischer Film über eine Familie, die einen Baggerverleih oder einen Baggerverkauf betreibt. Und das ist ein in so mehrere Segmente gegliedertes, tatsächlich klassisches Drama, das aber mit so einem dokumentarischen Blick erzählt ist. Und ich fand den ganz, ganz hervorragend. Der hat eine sehr schöne Art und Weise, seine Bilder von Maschinen mit den Bildern von einer dysfunktionalen, aber darüber so schweigsamen Familie zu verknüpfen. Also man hat das Gefühl, alle Familienmitglieder befinden sich die ganze Zeit in einem so von Maschinen eingefassten und von Automatisierung eingefassten Korridor, in dem alles automatisch passiert. Also niemand redet so richtig miteinander, die Probleme wachsen der Familie dann aber nach und nach über den Kopf, eben weil es diese Kommunikation nicht gibt. Und das ist alles abgebildet und verschlüsselt in diesen Bildern von Baggern, von Staubsaugerrobotern, von automatischen Einparkhilfen. Ich fand den ganz, ganz clever. Also möchte ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn der ins Kino kommt, würde ich nochmal Bescheid sagen. Aktuell steht da noch kein Start fest. Dann habe ich Evening Beautiful Day gesehen, vielleicht so die Neuerscheinung, die mich emotional am heftigsten mitgenommen hat. Der ist in Kroatien gedreht, ist eine internationale Koproduktion und beschäftigt sich mit einer Gruppe von homosexuellen Filmemachern in Titos Jugoslawien der Nachkriegszeit. Diese Filmemacher sind, bevor sie Filmemacher wurden, alle in der einen oder anderen Kapazität antifaschistische Partisanen gewesen und kommen jetzt durch ihre sexuelle Orientierung beziehungsweise durch die Homophobie in Titos Jugoslawien und in bestimmten Parteikreisen so in Schwierigkeiten. Und der Film hat ein extrem poetisches Verständnis davon, hat einen wahnsinnig zärtlichen Blick auf die Körperlichkeit seiner Protagonisten und ein sehr mitreißendes Ende. Ich möchte da noch nicht näher drauf eingehen. Ich würde unheimlich empfehlen, den im Auge zu behalten. Ich hoffe sehr, dass der eine Veröffentlichung bekommt. Also Missing Film hat den jetzt aufs Festival gebracht und ich hoffe, dass die den auch nochmal ins Kino bringen, weil das eine sehr relevante und wichtige Geschichte und eine politisch komplexe Geschichte vor allem eben auch ist, weil es um Leute geht, die sich im Kampf gegen die Nazis sehr verdient gemacht haben und dann aber in einem vorgeblich quasi progressiveren politischen System trotzdem wieder unter die Räder geraten. Und der hat mich unheimlich mitgenommen. Ganz, ganz große Empfehlung. Was schon einen Start hat, der sogar unmittelbar bevorsteht zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der neue Julian Radlmeier-Film, Sehnsucht in Sangerhausen. Die einen oder anderen haben vielleicht, wie heißt der, Geständnisse eines bürgerlichen Hundes gesehen. Das war der erste Langfilm und Blutsauger war der letzte. Diese, sagen wir, marxistische Vampirkomödie war, glaube ich, sogar die Werbetagline. Und Sehnsucht in Sangerhausen ist jetzt quasi eine dialektisch-materialistische Geistergeschichte, die um den Kyffhäuser herum spielt und um das Kyffhäuser-Denkmal, wo ja auch die Höhle ist, in der angeblich Kaiser Barbarossa noch schläft, also so eine große deutsche Volkserzählung. Und in diesen Volkserzählungen und der Geschichte und auch persönlicher Geschichte bewegt sich der Film ganz viel. Der hat so abgesetzte einzelne Kapitel auch, so ähnlich wie Baggerdrama ist der auch in so Kapitel unterteilt und ich fand den wirklich großartig. Und der ist ab dem 27. November schon in den Kinos, also möchte ich sehr empfehlen, sich Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmeier anzuschauen.
In Hannover ist er leider noch nicht angekündigt für irgendein Programm, oder?
Das Sprengelkino bringt ihn im Januar auf jeden Fall. Ah, okay. Das ist schon geplant, das machen wir tatsächlich. Wenn auch kein anderes Haus ihn hat, im Sprengel wird er auf jeden Fall dann spätestens nächstes Jahr laufen.
Und ein Film, der aber jetzt auch schon im Kino läuft zum Sendungsausstrahlungszeitpunkt, ist Addington.
Ja, richtig. Wie viel wollt ihr darüber wissen und was darf ich euch verraten? Also ich denke, ich nehme mal an, ihr seid selber sehr scharf auf Addington, ne? Mhm. dann würde ich mich mal so ein bisschen mit inhaltlicher Beschreibung zurückhalten. Ich kann sagen, ich bin lange nicht mehr so angespannt gewesen im Kino und habe schon lange keinen Film mehr gesehen, der so unvorhersehbar ist und wo ich wirklich gar keine Ahnung hatte, in welche Richtung das als nächstes geht. Die Grundidee ist ja so ein bisschen bekannt. Also die Ausgangslage des Films ist, dass in einer amerikanischen Kleinstadt im ersten Corona-Lockdown so politische Spannungen zwischen einem eher konservativen oder verschwörungstheoretisch eingestellten Sheriff, der von Joaquin Phoenix gespielt wird, und dem progressiven Bürgermeister, der von Pedro Pascal gespielt wird, hochkochen. Aber man sieht nicht kommen, was da in diesem Film alles passiert. Ich hatte so ein bisschen Sorge. Dem Film wurde im Vorhinein so unterstellt, nach einzelnen Festival-Screenings, dass der politisch so ein bisschen im Prinzip nur Extreme gegeneinander aufwiegt und dann selber nicht so richtig Position bezieht. Zumindest in der Hinsicht möchte ich entwarnen, das ist kein Film, der einfach rechte und linke Positionen so miteinander vergleicht und sagt, es ist ja beides ganz schön extrem. Nein, dieser Film hat definitiv eine Haltung und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das aus den Festival-Echos bisher nicht rauskommen konnte, was dieser Film für eine heftige Haltung bezieht. Es ist reinstes Psychosenkino. Es ist unglaublich, was hier passiert. Und ich würde sagen, das ist so zusammen mit One Battle After Another von Paul Thomas Anderson dieses Jahr, sind das die großen und finde ich auch effektivsten Beiträge zur politischen Lage in den USA. Und ein unglaublicher Film. Ich freue mich sehr, damit euch nochmal reinzugehen, sobald der startet. Also der läuft ja schon seit dem 20. November und es ist nicht zu fassen und auch nicht in Worte zu fassen.
Klingt gut. Klingt fantastisch.
Was ich noch gerne erwähnen möchte als letztes, und dann hat mein langer Monolog auch ein Ende, ist Aeontas geschrieben, Aontas, ein irischer Film, der auf irischem Gälisch gedreht ist und wo es um eine Gruppe von Frauen geht, die eine Genossenschaftsbank in ihrem Ort überfallen. Und das klingt am Anfang erstmal nach einer simplen Prämisse und wenn man da so rangeht, hat man vielleicht auch so ein Bild vor Augen, in welche Richtung dieser Film so sich dann entwickelt. Aber das bricht er sehr schnell auf, dadurch, dass er nicht linear erzählt ist. Also er beginnt mit den aktuellsten oder den letzten Ereignissen der Handlung und geht dann immer weiter in die Geschichte dieses Ortes und dieser Frauen zurück. Und den fand ich auch hochbewegend. Der hat mich zu Tränen gerührt am Schluss. Und das ist etwas, das ich von einem Film, den ich eigentlich eher so als so politisch angehauchte Komödie mir vorgestellt hatte, überhaupt nicht erwartet hatte. Also ein sehr, sehr guter Film, vor ausverkauftem Saal gesehen. Den fand ich wirklich bewegend. Erzählt sehr viel zur politischen Situation in Irland, aber auch insgesamt zur politischen Stimmung in so einer Umgebung, die sich kurz vor dem Kollaps befindet. Den fand ich ganz, ganz hervorragend. Hat leider auch noch keinen Kinostart, aber ihr werdet es von mir erfahren, wenn das kommt, weil also Aeontas wirklich ganz, ganz hervorragend. Vielleicht so die beste Neuveröffentlichung, wenn wir jetzt von so den richtig dicken Fischen im Teich absehen, von dem wir auch über einen auf jeden Fall noch sprechen müssen, richtig?
Mhm, auf alle Fälle. Aber erstmal sammeln wir quasi auf, was von den Perlen noch übrig geblieben ist. Ein paar Filme, die man da sehen konnte hier in Hannover, liefen nämlich auch in Braunschweig im Programm. Unter anderem Night Stage, den ich dir ja auch sehr ans Herz gelegt habe. Da bin ich gespannt, wie du den fandest. Und A Lesbian Space Princess, den ihr beide jetzt endlich gesehen habt.
Ja.
Ich aber nicht. Und? Ist er so spaßig, wie alle sagen?
Also ich hatte bei Lesbian Space Princess sehr viel Spaß. Diverse Lacher funktionieren sehr gut. Und ich kam eigentlich sehr beseelt aus diesem Film raus. Einfach der Animationsstil holt mich auch ab. Das ist immer für mich leider sehr relevant. Wenn mich das nicht anspricht, das macht bei mir leider auch immer sehr viel kaputt. Es ist eine süße Geschichte, es ist eine schöne Welt, die da gebaut wurde. Die Popkultur-Anspielungen finde ich alle auch wirklich gut gewählt. Es taucht gegen Ende ein Cover von Billie Eilish auch auf, das reenacted wurde sozusagen von einer Platte von ihr. Es gibt den Soundtrack auch von dieser Platte, die am Ende des Films auftaucht und es gibt halt auch einen Film-Soundtrack. Also
den hast du viel gehört, ne?
Den habe ich viel gehört, ja. Also es wird ja auch gesungen in dem Film. Ich finde das auch einfach schön, wenn ein Film dann auch da ja diesen Fanservice macht und sagt, wir bringen einen Soundtrack raus. Aber ich hatte trotzdem einfach viel Spaß, trotz Linus.
Trotz der Tatsache, dass es am Ende ein relativ seichter Film ist, der auch so ein paar Biegungen und Wendungen macht, wo ich Potenzial verschenkt sehe. Ich kann bei dem Film nicht anders, als so ein bisschen an die fantastische She-Ra and the Princesses of Power Produktion von Netflix denken und muss da im Vergleich dann leider sagen, dass bei Lesbian Space Princess so ein paar Dinge liegen gelassen werden und sich viel dann doch mit so cis- und heterosexueller Logik herumgeschlagen wird. Das ist alles schön und gut, es sind viele tolle Insider drin. Ich fand ihn dann aber am Ende irgendwie so ein bisschen seicht und er beschäftigt sich dann doch viel einfach mit Männern und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also da geht viel Zeit für drauf. Ja, also der Film hatte ja so ein ganz ekstatisches Berlinale-Screening und zumindest dann vor so einem halb gefüllten Saal hat er dieses Potenzial, das er da vielleicht hatte, nicht ganz entfalten können. Mich hat er leider nicht so richtig mitgerissen. Auch wenn ich ihn wirklich toll fand, ist es auch ein Projekt von einem sehr kleinen Team. Es ist dann eben aber doch irgendwas auf der Strecke geblieben bei mir. Also, ja.
Also nur noch dazu anknüpfend, ich hatte auch so bei ein, zwei Gags, hatte ich einfach das Gefühl, okay, die Thematik, die haben wir vor 5 Jahren besprochen. Da sollten wir irgendwie schon weiter sein. Aber ja, was weiß ich, was da für Produktionsentscheidungen getroffen wurden, um es dann doch so zu lassen. Trotzdem finde ich es eine Empfehlung. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte den auf jeden Fall sehen. Vielleicht war meine Erwartung dann auch einfach ein bisschen zu hoch. Ich hatte auch bei Night Stage richtig hohe Erwartungen. Der konnte das aber verwandeln. Da war ich auch schon so ein bisschen, vielleicht war ich da auch einfach ausgeschlafen. Das kann natürlich auch sein. Bei dem Pensum, das ich gemacht habe dieses Jahr, kann ich das auch nicht immer ganz rausrechnen. Bei Night Stage war ein Riesengenuss, Jonas. Da hast du nicht zu viel versprochen. Ich muss sagen, dass ich gar nicht mit der thematischen Dichte und Komplexität gerechnet habe, die der Film dann noch entwickelt. Also den fand ich wirklich hinreißend. Der ist bei Salzgeber, ne? Bekommt er einen Kinostart? Wisst ihr das zufällig?
Ich glaube, der hatte den offiziellen Kinostart tatsächlich schon und ist aber einfach nie so richtig angelaufen. Also zumindest hier vor Ort nicht.
Das ist traurig.
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, wir können ja versuchen, den nochmal ins Sprengel zu holen oder sowas. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ja, freut mich, dass er dir gefallen hat.
Ja.
Auch ein Film mit Männern. Muss ja. man sagen.
Ja, das stimmt. Der da hast du mich jetzt.
Hier ist es nämlich auf einmal gut.
Ja, der ist nämlich einfach wahnsinnig zärtlich und spannend. Also es ist ja auch ein erotischer Thriller. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass er so an dieses
Ich habe ja nur von der Sexy-Komponente erzählt.
Und die Thriller-Komponente hast du dabei clever ausgespart, damit mich das noch überraschen kann. Höchst raffiniert von dir. Und das hat auch funktioniert. Also er erinnert wirklich in der Spannungskurve so ein bisschen an diese Erotik-Thriller aus den 80er und 90er Jahren, also an so Paul Verhoeven muss man da fast so ein bisschen denken.
Ja, ja.
Und der Film ist thematisch unheimlich clever miteinander, also mit sich selbst verflochten. Es geht eben um die titelgebenden Bühnen, auf denen man sich im Leben befindet, um die Performance, die man auch im Privaten dann an den Tag legt. Es geht darum, um Ambitionen, um den Mut, danach zu greifen, was man haben möchte, sowohl sozusagen im Privatleben als auch im Beruflichen. Und der verflechtet das ganz toll, fast ein bisschen zu toll. Also man hat am Ende das Gefühl, der Film faltet seine Motive etwas zu sauber ineinander und ist darum so ein bisschen zu stark konstruiert. Aber ich fand ihn trotzdem wahnsinnig gelungen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Film, den wir alle drei zusammengeschaut haben, der für uns auch ein großer Grund war, überhaupt das Filmfest zu fahren, der neue Film von Julia Ducournau. Die Regisseurin von Raw und Titan, die sich in ihren Filmen viel mit Geschlechtsmotiven, Körperhorror auseinandersetzt. Aber eine Komponente ihres Werks, die ganz oft unter den Tisch fällt, wie ich finde, ist die Zärtlichkeit und Familien- oder auch Chosen-Family-Solidarität, Liebe, Wärme, die hier auch wieder eine ganz große Rolle spielt. Alpha, wow.
Ja.
Toll. Großartig. Ich habe viel erwartet, hatte Angst, enttäuscht zu werden, gerade weil da auch wieder das Medienecho, Festivalecho eher negativ war und den Film gerade stark irgendwie in Abgrenzung zu Titan, zu dem man sich da, auf den sich ja dann doch alle irgendwie geeinigt haben, den alle total toll und als Meisterwerk bewertet haben, irgendwie stark abgewertet wurde. Es hieß, das ist jetzt ihr schwacher Film und sie wiederholt sich nur noch und bla 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 bla. Nee, also ja,
also wie kann man denn zu dieser Ansicht kommen?
Absoluter Quatsch.
Ich glaube, die sind einfach nicht damit klargekommen, dass sich Julia Ducournau einfach noch steigern kann. Mhm. Also ich hatte, wir gehen jetzt einfach direkt rein.
Gehen
also,
wir rein, ja.
Alpha, ich glaube, ich habe auch kurz danach aufgeschrieben, dass ich völlig fein damit war, dass ich nicht alles verstanden habe und dass ich zeitweise einfach war, okay, ich lasse mich jetzt einfach treiben, mal gucken, was die nächste Szene ist. Oh, die verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Egal. Einfach mal gucken, einfach mal wohlfühlen, wird schon. Und ich dachte mir so, gut, zwei Rewatch, drei, vier. Mhm. Vier und dann gucke ich mal, wo ich bin. Ich hatte wirklich, ich habe das danach irgendwie, bin ich gescheitert, das in Worte zu fassen, aber es war so ein, es gibt ja das Gefühl im Film, wenn man sich denkt, oh, das ist, macht gerade richtig viel Spaß und es wäre jetzt so lustig oder es wäre jetzt so befriedigend, wenn der Film jetzt das machen würde. Und Julia Ducournau zeigt mir dann etwas, an das ich nicht mal geträumt habe, was jetzt dieser Film gleich in der nächsten Szene macht. Und es ist so ein, ich will jetzt gar nicht zu superlativ klingen, aber es ist so ein, es ist so ein Zustand des Schwebens im Kinosaal. Es ist so ein, es ist so, als würde der Film dich in den Arm nehmen und dir zärtlich ins Ohr flüstern, das, was du gerade siehst, ist nur für dich. Gefällt es dir? Und es ist wow. Und diese Thematik, also sie hat wieder ihre ganzen Thematiken drin, die sie vorher auch irgendwie schon immer angerissen hat und schafft es wieder, sie anders zu erzählen und so, wie es mir nicht erträumt habe. Also das ist, I'm done. Ja. The stage is yours. I'm out.
Vielleicht holen wir die Leute, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, mal ganz kurz rein zum Inhaltlichen. Es geht um das junge Mädchen Alpha und ihre Mutter und einen Onkel, der wieder bei denen einzieht, beziehungsweise wegen gesundheitlicher Probleme zur Familie zurückkehrt. Der Film spielt so in den 80er und 90er Jahren, ist zeitlich auch relativ komplex so ineinander gefaltet, also wechselt manchmal Zeitebenen, ohne das so richtig klar zu machen, wechselt dann auch manchmal sogar die Besetzung, gerade zum Ende hin steigert sich das und behandelt im Kern eben diese Krankheit, an der auch der besagte Onkel leidet. Eine mysteriöse Pandemie geht um, die noch niemand so richtig versteht und von der auch niemand richtig versteht, wie sie übertragen wird, die Leute unter die Erkrankten versteinern lässt und bei lebendigem Leibe unter sehr großen Schmerzen allmählich in so griechische Statuen verwandelt. Und das haben wir ja auch in unserem Ausblick in der letzten Folge schon angesprochen, dass es da auf jeden Fall um so Motive aus der AIDS-Krise in den 80er Jahren, aber eben auch um Motive aus der Pandemie, der uns bekannten und noch sehr in lebhafter Erinnerung befindlichen Pandemie der 20er Jahre geht.
Ich habe in meinem Aufwachsen aber tatsächlich auch noch so, glaube ich, diese Echos der AIDS-Paranoia mitbekommen. Ich erinnere mich daran im Sportunterricht, das sind ja Szenen, die es hier auch eins zu eins in dem Film so gibt, wenn sich da jemand verletzt hat und geblutet hat, war die Panik trotz allem noch groß, die Angst, sich zu infizieren und weiß ich nicht, Körperhorror in Reinform.
Ja, und vor allem auch, das ist etwas, das kaum jemand so gut versteht wie Julia Ducournau und kaum jemand so gut transportiert wie Julia Ducournau, ist diese Mischung aus extremer emotionaler Kapazität und Verwirrung und Unklarheit über die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, die man in der Jugend hat. Ich habe so oft in meinen Notizen geschrieben, dass das extrem präzise Beobachtungen darüber sind, wie es sich anfühlt, jugendlich zu sein und bestimmte Erfahrungen das erste Mal zu machen. Man hat das Gefühl, die ganze Welt ist ausgefüllt von dieser emotionalen Realität, in der ich mich jetzt gerade befinde. Man durchdringt es aber noch gar nicht so richtig. Alles ist irgendwie so ein bisschen unangenehm. Man ist ständig von sich selber entfremdet. Also es geht auch um den Schrecken so der erwachenden Sexualität und des Erwachsenwerdens, der ersten Beziehungen und ersten sexuellen Erfahrungen. Ich fand das so präzise beobachtet und dann in dieses fiktionale Setting übertragen, dass ich es teilweise wirklich nicht fassen konnte. Dann hat es so eine eskalierende Pandemiestimmung auch. Also wir sehen dann irgendwann auch eine Triage im Krankenhaus. Und die große Leistung, würde ich sagen, von Alpha und von Julia Ducournau ist in diesem Fall, dass sie sich dieser Pop Ästhetik oder so der Pop-Zitate, die Titan noch ausgemacht haben, vollständig entledigt hat. Also ich habe das Gefühl, dass sich ihr Stil jetzt so richtig destilliert hat mit Alpha. Also es ist eine unheimlich klare eigene Stimme entstanden, die nicht mehr auf so Referenzen und auf so visuelle Kniffe der Popkultur zurückgreift. Wahnsinnig gelungen. Also wir waren ja auch alle ziemlich erschlagen danach.
Ich muss auch dazu sagen, wir haben uns jetzt extra für diese Sendung aufgespart. Wir haben ganz wenig über Alpha gesprochen, haben vielleicht immer gegenseitig unsere Letterboxd-Reviews abgecheckt, aber das war's. Das kommt jetzt alles raus, es muss raus. Ich musste bei Alpha auch an den Film Baldiger denken. Natürlich, das ist eine Dokumentation, aber wie man diese Paranoia, was eine Pandemie betrifft oder auch die AIDS-Krise, wie man das so szenisch mit einer Geschichte, die auch noch verwebt, Pubertät, Sexualität, Körper, das wird auch noch erzählt. Und ich wollte eigentlich irgendwann, wenn sich das halt im Film zuspitzt mit diese ganzen Vorurteile, mit hier, sie hat mich angefasst, jetzt habe ich es auch oder sowas. Ich wollte irgendwann einfach die Leinwand anschreien, sag mal, seid ihr einfach alle blöde? So, lest das doch nach, es ist doch bekannt. Und dann habe ich gedacht, Momentele mal, das war ja, das ist diese Paranoia. Das ist auf den Punkt gebracht, dass du ja plötzlich an allem zweifelst, so irgendwie, ah, jetzt hat's der auch, jetzt hat's die auch, oder ist das ein Anzeichen?
Das Spannende ist, finde ich auch, dass sie das natürlich auch behandelt wird, wer eigentlich davon betroffen ist, wer plötzlich, der vielleicht sogar schon vorher in irgendeiner Form ausgeschlossen war aus der Gesellschaft, jetzt umso mehr stigmatisiert wird. Also wir haben es ja auch mit einem schwulen Lehrer zu tun, dessen Partner infiziert ist, der Onkel ist infiziert, der eben ein Drogenproblem hat, und Alpha selbst hat sich tätowieren lassen auf einer Party mit Stick and Poke. Ganz ungesund, Leute, macht das nicht. Das kann gefährlich werden.
Macht das zumindest nicht auf einer Party.
Nee, der Alkohol desinfiziert nicht. So viel kann ich sagen. Naja, und wie dann diese Menschen plötzlich auch sich nicht nur nach Solidarisierung, Nähe, Wärme sehnen, sondern sich auch finden auf diesem Wege, weil sie eben dasselbe losgezogen haben, Infizierte und Ausgestoßene eben sind. Und meine Güte, diese Wärme. Wenn ich an Julia Ducournau denke, dann sind das immer diese Momente, die von einem unerträglichen, unnachvollziehbaren Schmerz und Einsamkeit geprägt sind. Und sie hat in jedem ihrer Filme dann diese eine Szene, wo es dann aber plötzlich diese unerwartete Umarmung gibt, die aber nicht alles gut macht, sondern die einfach nur ein Ausdruck des Mitleidens ist. Und das sind ihre Filme für mich, das Mitleiden eigentlich. Denn man kann das Leid eines anderen Menschen vielleicht nicht nehmen, aber man kann es mit ihm teilen. Und das ist etwas, was sie versteht, was für sie ein zentrales Thema ist und was sie so mühelos irgendwie schon in Bilder fassen kann, die einfach sehr beeindruckend.
Also die fast eine religiöse Qualität haben. Ne? Ja, also es wird ja sowohl die Moses-Geschichte visuell zitiert, als auch die Pietà, also auch die Passionsgeschichte, und zwar relativ dicht hintereinander. Und ich finde auch, dass diese Filme, auch Titan, am Ende ein fast religiöses Martyrium durchlaufen und daran dann aber auch, also uns reinwaschen. Also es ist schon ein befreiendes und ein erlösendes Moment, das darin immer am Ende passiert. Und das auch durch den fantastischen Musikeinsatz gestützt wird.
Alpha wird übrigens am 2. April auch offiziell in den deutschen Kinos anlaufen. Und wenn er dann hier in Hannover zu sehen ist, werden wir den bestimmt auch noch mal in der Sendung besprechen. Ihr hört gerade den kleinen Saal. Und als nächstes hören wir Claras Bericht über das Perlenfilmfestival, das Queere Filmfestival hier in Hannover. Viel Spaß.
Meine Perlen 2025, das Queer Film Festival Hannover, starten für mich etwas ungewöhnlich, nämlich nicht als Gast. Und doch befinde ich mich auf gewohntem Terrain. Ich sitze an der Kasse im kommunalen Kino Hannover. Als am ersten Tag des Festivals die Karten bei dem Kurzfilmprogramm Pearls for Queers um 18 Uhr knapp werden. Zwischen kurz verschollen geglaubten Kartenreservierungen und erleichterten Gesichtern, wenn ich verkünden kann, dass noch ein paar Karten für Kurzentschlossene übrig sind, fällt mein Blick immer wieder in das Foyer des Kokis. Es ist brechend voll. Kurz bevor sich die Türen des Kinosaals öffnen, zwischen bunten Stoffbannern und glitzernder Dekoration, ist absolut kein Durchkommen mehr. Es riecht nach selbstgebackenem Kuchen und lautes Gelächter erfüllt den Raum. Zur Mitte der Woche schaffe ich es auch privat auf das Festival und schaue Bulletproof, A Lesbian's Guide to Surviving the Plot. Eine Doku, die viele Fragen nach queeren Figuren in Film und Serien stellt, aber vor allem herausfinden möchte, wieso genau diese deutlich öfter auf dem Bildschirm sterben als andere Figuren. Die Antwort ist, wie auf viele Dinge im Leben, nicht einfach. Fehlende Diversität in Writers Rooms, größere Fallhöhe durch Tod aufgrund der immer noch herrschenden Seltenheit von queeren Geschichten in Film und Fernsehen, aber auch Stigmatisierung von Queerness ergeben ein dickes Knäuel von Gründen. Das Bewusstsein, dass diese Tode fatale Auswirkungen auf die queere Community und unsere Gesellschaft haben, kommt nur langsam in den großen Filmfabriken an. Die Leidenschaft und Liebe, die die Regieperson Regan Latimer in ihren Film gesteckt hat, sind auf jedem Millimeter der Leinwand spürbar. Aber diese Dokumentation ist nur eine von vielen Filmen, die Perlen zeigen. Insgesamt 27 Vorstellungen fasst das Herbstfestival dieses Jahr. Ich treffe Stefan Ahrens vom Organisationsteam ein paar Tage später. Samstag, der letzte Tag der Perlen.
Es war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Woche, die wir alle als total harmonisch und entspannt empfunden haben. Es ist ja so, Festival ist eigentlich immer auch ein bisschen Chaos und ein bisschen Improvisation. Irgendwas geht immer schief und genau das hatten wir dieses Jahr nicht. Also bisher, toi toi toi, ist alles total reibungslos und glatt gelaufen. Wir hatten zufriedene, entspannte Gäste, die Screenings sind alle gut gelaufen.
Und Stefan kann auch noch eine absolute Filmempfehlung aussprechen.
Also mein Highlight-Film und mein persönliches Highlight sind diesmal tatsächlich deckungsgleich. Mein Lieblingsfilm ist ja dieses Jahr die amerikanische Doku Sabbath Queen. Da geht es um einen jüdischen Rabbiner und gleichzeitig queeren Aktivisten, der ein unfassbar spannendes Leben hatte und auch immer noch hat. Und das ist ein wahnsinnig vielschichtiger Film, der mich stark beeindruckt hat, sehr charismatischer Typ. Und der Regisseur, der diesen Film gedreht hat, hat seinen Protagonisten 21 Jahre lang begleitet. Der totale Wahnsinn, so eine Langzeit-Doku.
Obwohl die Vorführungen dieses Jahr in der Woche auf 2 pro Tag begrenzt waren, waren die BesucherInnenzahlen so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Nachfrage an guten, bunten, lauten und vor allem queeren Kurz- und Langfilmen in Hannover ist ungebrochen. Wir können mit Vorfreude auf die Sommerperlen 2026 vom 25. bis zum 27. Mai blicken. Und wissen ganz genau, dass der Ausdruck Filmperlen wie immer Programm sein wird.
Und das war's auch schon mit der heutigen Sendung für den Monat Dezember. Wir senden aus dem Kleinsaal und verabschieden uns fürs Jahr noch nicht.
Nee, wir sehen uns nämlich noch mal kurz in einem Weihnachtsspezial wieder.
Wir hören uns. Wir sind ja eine Radiosendung. Aber ja, tun wir.
Genau. Stimmt. Wir sehen uns, ihr hört uns. So wird es laufen. Unterm Weihnachtsbaum dann.
Ja, würde ich das sagen. Wir sind noch ein schönes Geschenk.
Ja, das dürfen wir über uns sagen. Lasst doch einen Kommentar auf unserer Instagram-Seite, der kleine Saal, da und sagt uns, ob ihr das auch findet.
Ja, unbedingt.
Tschüss.
Tschüss. Bis dann.
Wir machen das doch mal, oder?
Nein, das
Ciao,
bleibt
Kakao,
genauso
Paris,
in der Sendung.
Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Und das, was wir jetzt sagen, bleibt auch in der Sendung. Das läuft, während langsam die Musik reinfadet. Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion für Leibniz FM. Redaktion: Clara Wignanek, Jonas Helmerichs und Linus Misera. Schnitt und Musik: Linus Misera. Sendeverantwortlich: Jonas Helmerichs.